Frauenstimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti. Sie ist Mutter, Ärztin, Tatortkommissarin, Produzentin und Feministin, die weltweit gegen Diskriminierung von Frauen und Mädchen kämpft. Und sie ist seit vielen Jahren meine Freundin. Maria Furtwängler und ich lernten uns bei einem Abendessen kennen und ich wollte sie nicht mögen. So viel Schönheit, Klugheit und Erfolg in einer Person, das war mir zu viel. Und meine tiefe Verunsicherung versuchte ich durch tiefe Abneigung zu übertünchen. Das misslang. Maria breitete die Arme aus und mein Widerstand schmolz wie Kuvertüre im Wasserbad. Maria ist unerschrocken und ehrlich, manchmal ehrlich gesagt unangenehm ehrlich. Sie sagt, was sie denkt, sie legt ihre Finger in Wunden, kämpft für Frauen, pflegt Freundschaften und hört nicht auf, an sich selbst zu arbeiten, sich herauszufordern und ihren Horizont Tag für Tag zu erweitern. In meinem Podcast sprechen wir über ihre ersten stolpernden Schritte in Richtung Schauspielerei, über ihre schärfste Kritikerin, über ihren langsam wachsenden Mut und ihre Befreiung von den Erwartungen anderer. Sie antwortet ihrem Sohn auf die Frage, wann ist ein Mann ein Mann? Und ihrem Freund Giovanni Di Lorenzo, dem es um Ratio und Leidenschaft geht. Wir sprechen über die Zerbrechlichkeit der Männer, den Mord an ihrem Hahn Elko und die Zärtlichkeit, die Maria gegenüber ihren Beinen empfindet, die sie seit etwas mehr als einem halben Jahrhundert durchs Leben tragen. Herzlich willkommen in meinem Podcast, der heißt Es wird Zeit, Frauen stimmen. Wie geht's dir mit deiner Stimme? Hast du dich schlussendlich mit ihr versöhnt und angefreundet?
Mit meiner Stimme? Ne, interessanterweise, gerade zur Zeit habe ich eine Auseinandersetzung mit meiner Stimme, weil ich oft heiser bin. Und also insofern mit meiner Stimme, ich singe dafür jetzt, habe ich jetzt wieder angefangen zu singen, weil ich wusste, das hilft der Stimme. Wir könnten danach auch eine Kleinigkeit zusammen singen.
Da hätte ich nichts gegen. Ich habe da auch was Kleines vorbereitet.
Ach, ich hätte da schon mal was vorbereitet. Ja, komisch, aber singen geht, aber im Sprechen neige ich zu einer gewissen Heiserkeit und ich muss einfach wieder mehr Stimmübung machen.
Ich frage deswegen, weil du mal erzählt hast, dass du früher im Unreinen warst mit deiner Stimme, weil sie dir zu tief erklang. Du sagtest, das hatte was... nicht weiblich genug war dir deine Stimme. Das hat sich verändert. Du stehst zu deiner Stimme.
Ja, ich habe irgendwann verstanden, dass das durchaus auch einen gewissen Reiz hat, so eine tiefe Stimme. Siehst du, da geht schon los. Aber nein, das stimmt. Ich habe tatsächlich als Mädchen, hatte ich eh immer das Gefühl, ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu burschikos und eben nicht so wie die anderen Mädchen. Ich hatte keine Röcke an und ich hatte, habe eher noch länger Fußball gespielt und habe dieses noch gemacht, jenes gemacht. Und dachte, so auf der Ebene der Weiblichkeit, da fehlt was. Und dann kam eben diese Stimme dazu, die ich als tief empfunden habe. Und die ist ja auch relativ tief. Und dann habe ich offensichtlich irgendwie eher unbewusst versucht, ein bisschen höher zu sprechen. Das könnte ich jetzt auch tun.
Mir zuliebe?
Vielleicht wäre das dir zuliebe, ja. Ja. Ja, im Bereich des Weiblichen, ja. Ja, aber das sind interessant. Das sind eben so Vorstellungen von Weiblichkeit, ja. Die mit denen wir dann in so eine geistige Konkurrenz treten. Und ich hatte eben doch die Vorstellung, naja, irgendwie müsste ich ja doch auch irgendwie weiblicher rüberkommen, als ich bin. Und ja.
Und hast du abgelegt, dieser Erwartung entsprechen zu wollen? Ist dir das gelungen?
Also der Erwartung Weiblichkeit, ja, würde ich absolut sagen. Ja, ich fühle mich sozusagen in meiner Weiblichkeit, bin ich im Laufe der Jahre, aber weiß Gott nicht, irgendwie mit 20 schon wirklich, würde ich sagen, angekommen mit einem gewissen Vergnügen. Und doch, also da habe ich da jetzt nicht mehr das Gefühl, Defizite zu haben.
Ja, ist das nicht irre? Also zumindest mir geht es so, dass man sich eigentlich den Großteil seines Lebens viel mehr auf das konzentriert, was man nicht kann, also auf die Defizite, statt das zu stärken, worin man ohnehin schon gut ist.
Ohne
Beispiel,
Frage.
Beispiel Nachhilfe. Ich habe so wahnsinnig viel Nachhilfe in Mathe gekriegt, statt dass man einmal sagt, ich gucke mir das Zeugnis meines Kindes an, worin ist sie gut? Und da versuche ich zu stärken, statt dass man den Blick immer so für die Schwächen schärft. Kennst du das bei dir oder womöglich auch bei deinen Kindern?
Ja, das stimmt schon. Mir fallen zwei Sachen dazu ein. Ich denke, weil wir jetzt gerade sprachen von auch jetzt meiner Unsicherheit mit Stimme und der Vorstellung, bin ich weiblich genug, stimme ich so, wie ich bin, sollte ich nicht anders sein? Und dann denke ich natürlich, die Pubertät ist eine so wahnsinnig fragile Phase, wo wir wirklich so unsicher sind, wo wir so unzufrieden und im Suchen und so. Natürlich, heute schaut man sich die Bilder an und denkt, ach, mein Gott.
Kann man noch so aussehen wie damals.
Genau. Und plötzlich kommen aus einem selber diese Sprüche, für die man früher ältere Menschen gehasst hat. Ach, die Jugend ist an die Jugend verschenkt. So schreckliche Sachen.
Und das stimmt so.
Und das stimmt ein Stück. Also ich will damit sagen, man darf nicht unterschätzen, dass natürlich, also es gibt auch rein eben Pubertät und Unwohlsein gibt es so eine Zeit, in der wir, glaube ich, uns sehr schwer tun, uns so anzunehmen, wie wir sind. Und was so eine grundsätzliche Fixierung aufs Negative angeht, da hast du bestimmt recht. Das wäre auch schulisch natürlich, ist es vielleicht ein großer Irrtum, dass wir versuchen, alle auf ein bestimmtes Niveau in Mathematik und ein bestimmtes Niveau in Sport, und dabei sind die einen leiden, wenn sie irgendwo springen müssen und es wird nie was, anstatt dass man sagt, na gut, dann machst du halt Wasserballett, keine Ahnung. Mhm. Ich muss aber auch denken an etwas, was ich lustigerweise von Ursula von der Leyen gelernt habe. Wir haben uns ja kennengelernt und auch angefreundet, eigentlich über die jeweilige Alzheimer-Erkrankung unserer Väter. Und sie hatte mir dann, weil wenn man jetzt eben einen Angehörigen hat, der an einer Demenzerkrankung leidet, neigt man daran zu verzweifeln und sagt, oh Gott, jetzt, du nimmst gerade ein Glas und trinkst, jetzt kann er nicht mehr das Glas nehmen, ohne auszuschütten. Oh Gott, jetzt geht das mit dem, jetzt erinnert er sich nicht mal mehr daran und so. Und sie sagte, das ist fatal, weil wir werden nur verlieren. Das ist so, wie wenn wir unser eigenes Alter letztendlich uns anschauen. Sondern was wirklich sehr hilfreich war, war ihr Tipp, konzentrieren auf das, was geht. Mhm. Und sich wirklich freuen über das, was geht.
Ja.
Singen ging ganz lang. Oder man konnte eine bestimmte Form von sehr reduziertem Schach. Also wirklich immer sich, und das letztendlich betont genau das, was du sagst, also dieses Nicht-Verzweifeln an all dem, was dauernd verloren geht, sondern wirklich sich freuen an dem, was geht. Und das kann man ja im Grunde auf das Altern ganz grundsätzlich beziehen. Eigentlich sich freuen auf alles, was möglich ist und was wir können, und nicht daran vollkommen verzweifeln, dass, ich weiß nicht, der Arm nicht mehr so aussieht, wie er vor 20 Jahren ausgesehen hat.
Das heißt aber auch, zu der doch gewissen inneren Größe zu finden, bestimmten Erwartungen, die man selbst an sich hat oder meint zu haben und andere an einen haben, nicht mehr gerecht werden zu müssen. Das ist ja gar kein leichter Prozess.
Ja, ich glaube, da muss man extrem genau trennen zwischen, das sind die Erwartungen, die andere an mich haben, und das sind die Erwartungen, die ich selber an mich habe. Und ich denke, die Erwartungen, die andere an mich haben, da ist, glaube ich, der fast natürliche Prozess, dass man im Älterwerden das relativiert und da immer mehr zu sich findet, denke ich mal. Aber ich glaube schon, dass die Erwartungen, die wir selber an uns haben, dass die, zumindest in meiner Erfahrung, eigentlich oft die anspruchsvolleren, die quälenderen und auch diejenigen sind, die schwieriger sind zu überwinden.
Ich finde es nicht so leicht, das freizuschälen. Was will ich und was soll ich wollen? Wenn du dein Leben betrachtest, deinen Werdegang betrachtest, siehst du Aspekte, wo du Erwartungen entsprochen hast, obschon sie eigentlich nicht deinen tiefsten inneren Sehnsüchten entsprochen haben oder auch vielleicht deinen Talenten? Gab es ein paar Kundschaft?
Ja.
Gab es ein paar Umwege, die du der Tatsache zu verdanken hast, dass du vielleicht nicht genau genug in dich hineingehorcht hast oder es auch noch nicht konntest? Man ist ja auch einfach vielleicht noch nicht so weit, die innere Stimme tatsächlich zu hören und ihr dann auch noch Folge zu leisten.
Naja, ich weiß zum Beispiel nicht, ob das Medizinstudium wirklich etwas war, was einer tiefen Sehnsucht in mir entsprang, oder ob das wirklich mehr etwas war, was meine Mutter mir einflüsterte, weil sie nicht wollte, dass ihre Tochter Richtung Schauspielerei geht, weil sie eben wusste, wie unzuverlässig dieser Berufszweig ist und wie sehr man abhängig ist, davon gewollt zu werden, gecastet zu werden, besetzt zu werden. Und dann sagte sie immer so, flüsterte ein und sagte, Liebling, du bist doch so gut in Naturwissenschaften, schau. Und deine Großtante Maria war ja auch Ärztin.
Und ich muss ganz kurz unterbrechen, eine Mutter, die ihrer Tochter abrät,
Das kann ich gar nicht sagen. Sie hat mir nicht abgeraten.
Oder zumindest sie nicht,
ich müsste jetzt lügen, wenn ich gesagt hätte, Mama, ich will Schauspielerin werden. Sie sagt, nein, auf gar keinen Fall. Das war nie der Fall. Ich war herzlich unsicher, unbedarft und ahnungslos mit 17, 18, wo die Reise hingehen soll. Und das Einzige, was man ihr vorwerfen könnte, ist sozusagen nicht eher zu gucken. Also es stimmt, ich hab ein großes wissenschaftliches Talent, kann man mal sagen. Ja. Ich habe das sehr gerne gemacht und auch mühelos, dieses Medizinstudium, das war alles wunderbar. Ich habe es auch gerne gemacht, aber was du ja sagtest, ist die Frage sozusagen, sollte man nicht noch mehr Zeit damit zu verbringen, wo sind Talente oder wo könnte ich aus jemandem eine Fähigkeit noch rauskitzeln, die da schlummert oder einer Sehnsucht Platz machen, wenn man so will.
Das ist ja oftmals, also in meinem Fall war das der Weg des geringsten Widerstandes. Also eigentlich ganz anders, als man das immer so gepredigt kriegt. Man muss sich anstrengen und braucht Disziplin. Manchmal verleitet Disziplin ja auch dazu, die Dinge zu tun, die einem schwerfallen, statt sich darauf zu konzentrieren, was einem leicht fällt, wo der Weg geebnet ist. Also da, worin brauche ich keine Nachhilfe? Wenn du deine Stärken anschaust, deine...
Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, für mich war Schauspielerei am Anfang, ich habe ja dann lustigerweise parallel zum Medizinstudium, was ich in Südfrankreich begonnen hatte, weil ich nicht das Abitur, sondern das Baccalauréat hatte, weil ich auf einer französischen Schule war, habe ich angefangen zu spielen und nämlich bei der Glücklichen Familie. Da war ich eine der Töchter von Maria Schell und Siegfried Rauch. Und ich hatte, man kann es in dieser Klarheit sagen, Ildiko, vielleicht Talent, weiß ich nicht, aber wenn, war es sehr, sehr, sehr gut verborgen, weil ich war so steif vor der Kamera, so unsicher, so unbedarft. Man könnte sagen, ich hatte kein Talent. Also es war eben nicht so, dass ich da vor der Kamera plötzlich aufblühte und frei war und so. Ich war eng und unsicher und es war ein Grauen. Ich habe gelitten. Dagegen war für mich die Medizin, der Bayer sagt, der gemähte Wiese, gemähte Wiese, das lag
sehr
mir.
Sehr nett, dass du das für die Hanseaten nochmal übersetzt.
Ja, habe ich gedacht, Wiese, danke. Gemähte Wiese, weißt du, ihr kennt das ja, wir kannten das auf Polnisch auch mal.
Ja, ich habe schon mal gehört.
Ja. auf jeden Fall.
Und warum bist du nicht auf der gemähten Wiese geblieben? Was hat dich dann so
gereizt? Ja, eben, da wollte ich eben sagen, es war vielleicht bei mir, ich will natürlich deine Theorie, die hieb- und stichfest ist und die fantastisch ist.
Ich hänge dich an meiner Theorie.
Ich will sie sozusagen auf gar keinen Fall konterkarieren, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ist es bei mir gelaufen, war es eben eher so, dass ich, also wie gesagt, Medizin fiel mir leicht, das Wissenschaftliche, das Logische, ich habe dann die ganzen Ultraschalluntersuchungen gemacht und so weiter. Und die Schauspielerei fiel mir schwer. Und ich war da und merkte, es will irgendwie raus, aber es kann nicht. Ich war irgendwie gehalten. Und dann gab es einen Punkt, wo ich merkte, so Maria, jetzt musst du dich dann doch mal entscheiden, vielleicht für das eine oder das andere. So auf allen Hochzeiten tanzen, das ist bei mir auch so eine Neigung. Ich will dann das und das und möglichst nichts fallen lassen. Da habe ich mich irgendwann entschieden, weil ich wusste, da ist für mich der viel größere Widerstand drin und da ist für mich die viel größere Chance zu wachsen.
Ah, okay.
In der Überwindung dieses Widerstands, da ist für mich das größere Geheimnis sozusagen, weil ich wusste, da wollte was raus und konnte nicht. Und ich weiß auch, wie dann immer gesagt wurde, ja, die ist so arrogant und kalt und da kommt nichts durch und irgendwie. Und das hat mich so gefuchst, weil ich dachte, mein Gott, in mir ist so viel Drama, aber keiner kriegt es mit, das kann doch nicht sein.
Ja.
Und irgendwie, also insofern würde ich sagen, ja, bei mir war es eher so, dass ich tatsächlich in diesem für mich viel schmerzhafteren Prozess Richtung Schauspielerei, weil er mir eben nicht in den Schoß fiel, für mich die größere dann auch Entdeckung und Wachstum und Erfüllung gelegen ist.
Das heißt, der steinige Weg, den bist du gegangen, weil du aber auch vermutetest, dass du dort ein Ziel erreichst, dass da dein Ziel, das Gefühl hattest du schon, wie du sagst, da schlummert etwas in dir, was vielleicht der Regisseur nicht sieht, was ich auch noch nicht zeigen kann. Ist das anders?
Ich erinnere mich an schreckliche Situationen, so, ja, ich glaube, der Kap der guten Hoffnung, schrecklich mit Christian Wolf, eine schreckliche Schmonzette. Und ich weiß, ich sollte erfahren, irgendwie, dass irgendjemand gestorben ist. Und jetzt sollte ich diesen Moment spielen, den Moment bodenlosen Entsetzens oder so. Und ich wurde, je mehr der Regisseur auf mich einredete, wie ich diesen Schreck spielen sollte, desto mehr versteifte ich. Und mir war also dieses Gefühl von, also dieses Nicht-Frei-Sein und das Nicht-Laufen-Lassen-Können, das hat mich echt beelendet. Aber ich habe da auch schon schreckliche Sachen erlebt, auch mit Regisseuren. Ich weiß mal, ein Regisseur, das könnt ihr gleich rausschmeißen, wenn es gar nicht dazu passt. Aber so, wie man sich auch so in sowas reinfallen lässt. Ich sollte mal in einer Serie, das wäre ganz toll gewesen, war noch relativ jung, Ende 20, in einer Serie spielen, so einer Familienserie, einer langlaufenden. Und das wäre für mich damals irgendwie toll gewesen. Ja. Und der Regisseur wollte mich nicht. Das wusste ich aber nicht. Der wollte jemand anderen. Aber die Produktionsfirma wollte mich gerne. Und ich kam, also es sollten Probeaufnahmen gemacht werden mit Timothy Peach, also meinem Ehemann, entzückend. Und wir waren irgendwie im Bett, sollten wir was spielen und lachen und Dings und so. Und der hat dann immer nur gesagt, ist das alles, was Sie da spielen wollen? Das machen wir normal. Ja, natürlich, Entschuldigung, machen wir nochmal. Ich war super vorbereitet eigentlich, ja. Ja, können Sie das bitte mit ein bisschen Emotion spielen? Ja, natürlich, natürlich. Ach, nächste Einschränkung. Können Sie einfach ein bisschen weniger machen? Und das, der, glaube ich, hat mich eine halbe Stunde, hat er mich, und ich bin aus diesem Tunnel des verzweifelt Versuchens, diesem Mann recht zu machen, nicht mehr rauszukommen. Und am Schluss wusste ich eben auch gar nicht mehr, wie man überhaupt noch spricht.
Ja, ja.
Also der hat es wirklich geschafft, auch damit der Produktion zu beweisen, na bitte, also die hat es nun wirklich nicht drauf. Gell? Ich wüsste so gern, wie diese Drecksau hieß.
Du, das recherchieren wir mal.
Das könnte ich ja eigentlich recherchieren. Ein Österreicher auf jeden Fall. Und das ist ja ein bisschen, deshalb erzähle ich das vielleicht auch, das ist ja ein bisschen auch das, was ich zumindest kenne in mir, ist, mein schlimmster Kritiker sitzt in mir, sitzt nicht im Außen, der sitzt in mir. Und das ist auch ja das, was uns in der Schauspielerei oft befangen macht, ist diese, noch während wir sozusagen spielen, sagt er, oh nee, das war gar nicht gut. Nee,
ja.
Nee, das sollte man gleich nochmal machen. Nee, da bist du gar nicht frei und so. Also meine Entwicklung ist eigentlich eher mich Auseinandersetzung mit dem inneren Kritiker.
Auseinandersetzung heißt auch, dieser inneren Kritikerin manchmal das Maul zu stopfen? Heißt das auch, jetzt lass mich doch mal sein, wie ich bin, jetzt bin ich
das
auch gut genug?
Das ist eben unglaublich schwer. Also was man machen kann, was ich dann auch mal gelernt habe, zu sagen, vielen Dank für die Hinweise, weil die sind ja, also je mehr man versucht, es wegzuschieben, sagen, nein, ich will es nicht hören, ich will jetzt hier total frei sein und ich will ganz entspannt und so, je mehr wird diese Stimme ja wächst, sondern man kann, ich habe dann gelernt, sozusagen mit diesem Kritiker Deals zu machen, sagen, wunderbar, wichtiger Hinweis, wenn du dich mal ganz kurz da in die Ecke setzen könntest, ich spiele das mal kurz und dann sprechen wir wieder. Und also solche, es gibt dann so Tricks, wie man sozusagen wirklich in so ein Gespräch, in einen Dialog kommt. Und das hat sehr geholfen, ja. Und heute bin ich da natürlich alles andere als frei, alles andere. Aber ich kann, ja, ich habe sozusagen Wege gefunden, damit umzugehen.
Gelingt dir das auch im wahren Leben, also vor der Kamera, die innere Kritikerin einmal in die Ecke zu schicken? Im wahren Leben bist du ja auch eine Frau. Ich versuche es nett zu sagen.
Versuch es doch mal nett zu sagen. Aber dann hätte ich die unnette Variante. Dann weißt du was, ich möchte, dass du jetzt mit der unnetten Variante
anfängst. Ja, pass auf, ich sag's, wie es ist.
Erst die unnette Variante.
Jetzt kommt die unnette Variante. Okay. Wir kennen uns seit ein paar Jahren und ich konnte dich nicht gut leiden. Das weißt du, ich mochte dich nicht, ohne dich
bevor
zu kennen.
Bevor du mich kanntest.
Bevor ich dich kenne. Und ich habe das versucht herauszufinden. Meistens ist so eine Antipathie beruht ja aufgrund, hat was mit eigener Unsicherheit zu tun. In deinem Fall ist es so, und du hörst es nicht zum ersten Mal, es langweilt dich wahrscheinlich, dass du hast mir letztlich, ehrlich gesagt, Angst gemacht. Weil das, was ich sehe, war erstens eine Frau, die meinen Mann gut findet. Da habe ich schon mal rot gesehen. Du wirst ja genannt, ein wunderbarer Begriff von Moritz von Uslar, das Sexsymbol für den intelligenten Herrn.
Ja, ach,
ich habe einen intelligenten Herrn zu Hause, der fand dich gut, reich, schön, aus unerfindlichen Gründen wirst du auch noch immer schöner mit dem Alter. Ach, ja. Und sozusagen das, die Problemlosigkeit deines Lebens hat mich aggressiv gemacht. Dann lernten wir uns kennen, mochte dich dann doch ganz gerne, musste ich zugeben. Verstehst du das, dass du quasi eine Aggression des Guten auslöst mit dem, was du alles in die Waagschale wirfst?
Ja, wenn du das so erzählst, dann kann ich das nur so annehmen und verstehe, was du erzählst. Es hat natürlich sehr wenig mit der Eigenwahrnehmung zu tun, offensichtlich. Also, sondern selber bin ich natürlich, glaube ich, wie wir alle, eben sehr stark beschäftigt mit all den Dingen, die mich bewegen oder die mir furchtbar schwer fallen oder die mich bedrücken. Aber ich kann gut verstehen, dass das nach außen, dass jemand, der wie du weder reich noch schön,
der aus der Gosse kam,
noch begabt, noch intelligent, dass man da einfach...
Das ist auch hart natürlich aus meiner Warte, da hast du recht, ja.
Nein, all das stimmt natürlich.
Mit anderen Worten, du kannst
das gut
verstehen.
Ich habe dich kennengelernt und war wirklich schockverliebt in dich, weil ich neige ja dazu, ich bin berühmt bei meinen Freunden leider auch für gewisse Taktlosigkeiten und Witze, die man mir schwer verzeihen kann. Und du hast all das getoppt, was ich je mich getraut hätte zu machen. Du hast einer gemeinsamen bekannten Freundin von uns, hast du innerhalb von 3 Sekunden solche Unverschämtheiten um die Ohren gehauen, dass ich dachte, dass ich nach Luft geschnappt habe. Es war natürlich gleichzeitig sehr komisch. Und du würdest im Zweifelsfall ohne Frage eine Freundschaft opfern.
Immer die Pointe nehmen, ne?
Natürlich. Gar keine Frage. Und das hat mich absolut beeindruckt, weil ich dachte, die Frau hat irgendwie Chuzpe. Das hat mir gut gefallen.
Ich las neulich, wir sprechen gleich noch über die modernen Social-Media-Medien. Ich las unter einem Post von mir auf Instagram, ihr Leben ist ein Märchen.
Siehst du? Siehst du, ich dachte, du wirst auch so gesehen.
Ja.
Du wirst auch so gesehen in so einer Idealwelt.
Genau das will ich nicht. Genau das will ich nicht. Ich will nicht so tun, als ob ich ein märchenhaftes Leben hätte, weil das erreicht ja die Leute nicht. Das ist genau das, und ich glaube, das willst du auch nicht, weil du hast ja auch ein großes Anliegen, Frauen zu erreichen, Frauen zu ermutigen, Frauen zu stärken. Und das Letzte, was man brauchen kann, ist nicht vorwurfsvoll gemeint, wie gesagt, mir erlebt es auch, ist, dass jemand denkt, ihr Leben ist ein Märchen. Dann bist du nämlich unerreichbar für die, denen du ja eigentlich die Hand reichen möchtest auf ihrem etwas steinigeren Weg.
Ja, ich gebe dir recht. Andererseits geht's dir denn nicht auch so, dass du dann manchmal in den Buntes dieser Welt blätterst und dann siehst du diese unglaublich gut aussehenden Hollywood-Stars mit dem noch besser aussehenden Mann und den süßen Kindern und wie sie auf ihrer Yacht oder ihrem Anwesen, was auch immer. Und man hat so eine, man projiziert. Klar, wenn ich eine Minute länger drüber nachdenke, denke ich, wow, das ist ja hart oder weiß Gott, ob er sie bescheißt oder was auch immer dann noch dazukommt oder sie ihn. Aber kurz lasse ich mich total fallen in diese Welt und in diese Bilder, die mir jetzt diese Zeitschrift zum Beispiel suggeriert und denke so ein bisschen sehnsüchtig, ach ja, da ist alles wunderbar. Also ich will damit sagen, wir haben doch auch eine Sehnsucht nach der, die das, ich meine, warum hören wir uns sonst die Aristo-Geschichten so an? Das hat heutzutage ein bisschen abgenommen, aber es ist unsere Sehnsucht nach dem Prinzessinnenleben, der Sehnsucht, den Prinzen gefunden zu haben.
Ja, aber irgendwie sind wir auch alle ganz froh, wenn sie dann magersüchtig ist, ne? Also,
ja, natürlich, du hast vollkommen recht. Aber es gibt die Sehnsucht, dass es das geben möge. Und dann freuen wir uns natürlich, die Ehe war doch scheiße und er hat sie geschlagen.
Ja.
Und
genau,
und sie ist magersüchtig und die Ehe ist irgendwie, also beides, genau. Also es ist diese, aber die Sehnsucht danach, Menschen auch zu idealisieren oder in so einem Elfenbein zu denken, das gibt es da oben irgend sowas, die ist, glaube ich, da.
Ja, aber es kann nicht unser Anliegen sein. Ich nehme uns jetzt mal beide als Frauen, die interessiert sind am Wohl von Frauen, auf diese Weise weit wegzurücken. Das meine ich. Weil
ich habe für mich aber aufgehört, ich habe ja eben so oft, ich habe das vorhin schon gesagt, ich hatte darunter gelitten, dass man sagt, ja, die ist so arrogant oder das, also so kalt, kühle Blonde, das war's. Nein, gar nicht arrogant war gar nicht das Thema, sondern die kühle Blonde. Und habe immer gedacht, aber wie kann jemand? Und irgendjemand sagte dann zu mir, wie ist ein eisgekühlter Vulkan? Da dachte ich, ja, das kommt der Sache schon näher. Aber was ich damit sagen will, war dieses Gefühl, ja, in mir brodelt zu viel. Und wieso kann man immer noch sagen, kühl? Und irgendwann habe ich aufgehört, mich dagegen zu wehren, sondern gedacht, gut, wenn du das in mir sehen willst, sei es drum. Das wird mich aber nicht daran hindern, bestimmte Dinge, wie du sagtest, zu versuchen, in die Hand zu nehmen, zu bewegen oder zu fordern. Mhm. Also ich habe mich eher darin damit abgefunden, dass viele Leute vielleicht ein bestimmtes Bild von mir haben. Und ich habe gar keine Lust mehr, den Furz einer Energie darin zu verwenden, anders gesehen zu werden, als ich gesehen werde. Die sollen mich sehen wollen, wie sie mich sehen wollen. Und es ist unfassbar viel Projektion drin. Die einen werden es in die Richtung, die anderen werden mich sehen wie du. Ich finde die Bemühungen dauernd, ich bin doch so normal, ich bin doch so wie du, ich bin
da. Das werde hast du ich eingestellt.
Aber 100%
großartig.
Useless. Ich glaube auch nicht.
Aber auch nicht von heute auf morgen, ne?
Nein, das ist auch ein Prozess. Nein, das ist ein Prozess. Aber es ist ein Prozess. Es ist, glaube ich, eine Bemühung, die furchtbar viel Energie raubt und in der man am Ende nicht wirklich erfolgreich ist. Und ich glaube, nicht, dass wenn du versuchst, sozusagen noch nahbarer dich zu zeigen. Also guck mal, ich bin doch genau wie ihr. Mhm. Ich habe doch die gleichen Gewichtsprobleme. Ich habe doch die gleichen diese Probleme. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das zielführend ist. Aber vielleicht doch. Vielleicht für dich schon. Für mich.
Ja, also für mich ist es anders. Aber das das ist interessant, dass dir das tatsächlich gelungen ist, zu sagen, seht mich so, ich sehe mich anders. Oder seht diesen Teil von mir halt,
von dir ist. Genau, weil am Ende wird man dich sowieso so sehen, wie man dich sehen wollen wird.
Ja.
Hier passt gut etwas,
wovon brauchen wir gar nicht jetzt. Ich glaube, es ist völlig angekommen, was du sagen möchtest, ist angekommen.
Sehen wollen.
Du hast zitiert,
dass... Schnupps.
Wollen wir es jetzt einfach kurz mal im Duden nachschlagen, damit wir dieses Thema ganz kurz fertigstellen können.
Frau Wodow, es war sehr nett mit Ihnen, aber Sie ist irgendwann hängen geblieben.
Aber in Deutsch, also wirklich.
Ich habe gelesen, stimmt das, dass du mit Satzzeichen und Komma und so und Rechtschreibungsschwierigkeiten hast?
Ja, aber was heißt Schwierigkeiten? Das ist eine, ich schätze Sie nicht, Sie schätzen mich nicht. Und es kommt aber bei meiner Arbeit ja auch echt nicht drauf an, wo das Komma steht.
What? Das wird lektoriert, meinst du?
Ja, also ich meine, letztlich kommt es doch darauf an, dass ich die richtigen Worte finde und nicht, dass das Komma richtig steht oder dass das Dehnungshaar an der richtigen Ecke ist. Ich kann schon mich verständlich ausdrücken, schreibend.
Da habe ich durchaus einen kleinen Komplex, weil meine Rechtschreibung und so, das ist ein schwieriges Thema. Ich war ja auf der École Française und habe Deutsch als Fremdsprache von französischen Lehrern beigebracht bekommen. In München wohlgemerkt, das war relativ absurd. Ich schiebe es jetzt einfach mal darauf. Ich habe bis heute Schwierigkeiten mit zusammen getrennt. Das ist mir ein Rätsel. Groß, klein, Kommasetzung. Neulich sagte eine Freundin von mir, ich habe so ein kleines Treatment zugeschickt, eine Autorin, und sagt, Maria, du verteilst Kommas wie Konfettis über dem Text.
So halte ich
das fand ich eine
Schönheit. Wollen Sie sich niederlassen, dann sollen Sie sich wohlfühlen.
Ja, du verteilst Kommas wie Konfetti.
Aber es kommt doch auf die Message an.
Ich finde
nicht
auch.
Nicht aus Konfetti.
Ich fand's toll, aber gut.
Ich will einmal zurück zu dem, was Leute sehen. Der Slogan des von dir auch zitierten Gina Davis Institute of Gender in Media lautet, if she can see it, she can be it. Was sehen die Frauen in dir? Und was möchtest du denn, um das doch nochmal diesen Punkt zu machen, was möchtest du, was sie sehen, wenn du vielleicht auch eine dieser Frauen sein wollen würdest, die vielleicht die Mädchen zum Bogenschießen bringst? Du erzählst häufig von dem Beispiel, dass die Mädchen anfangen, Bogen zu schießen, seit sie die Heldin in die Tribute von Panem kennenlernen durften. Was sehen sie, wenn sie dich sehen, die Frauen? Was möchtest du ihnen an Ermutigenden auf ihren Weg mitgeben? Was wäre dein Wunsch?
Das ist eine gute Frage. Was möchte ich, wenn ich es mir sozusagen aussuchen könnte, was möchte ich, was gesehen wird? Ja, wahrscheinlich würde ich dann gerne sehen, dass wahrscheinlich die Aktivistin, die die sich für etwas einsetzt und sich stark macht für andere Frauen, die da mit einer gewissen Beharrlichkeit und Sichtbarkeit irgendwie trommelt. Mhm. Ja, denke schon, jemand, der kämpferisch, ich glaube wahrscheinlich gerne den kämpferischen Anteil in mir, vielleicht. Bisschen eine Amazone.
Ja.
So in der Richtung vielleicht. Ich glaube ja, dass wir beide Anteile ganz stark in uns haben oder eben mehr oder weniger stark. Und ich glaube, dass, wie du ja sagst, dass das Weibliche, was ja auch nicht umsonst immer auch mit Kreativität assoziiert wird, ist sozusagen ist ja das Empfangende, das sich Öffnende, das Rezeptive. So würde ich das Weibliche beschreiben, sozusagen, also ist es zumindest in esoterisch-psychologischen Interpretationen. Und das Männliche ist ja sozusagen das, was mit einer gewissen Kraft sagt, und jetzt will ich, dass es sichtbar nach außen wird. Mhm. Ich will, dass das, was da ist, sichtbar, und da muss ich mich für durchsetzen und das muss ich mit einer gewissen Kraft vollziehen. Und ich glaube, es ist für jeden von uns vollkommen gleichgültig, ob wir männlich oder weiblich sind, ist es, glaube ich, eine ewig dauernde Herausforderung, diese beiden Anteile nicht nur in Einklang zu bringen, sondern beide zu stärken. Mhm. Und für mich ist ein ganz interessantes Beispiel, wenn man so will, ist jetzt auch wieder aus meiner schauspielerischen Erfahrung, auch in der Schauspielerei sehen, ich glaube, alle Schauspieler sehne ich mich nach den Momenten, in denen sozusagen es spielt oder es geschieht.
Ja.
Ich denke, so wie du im Schreiben Momente hast, wo du denkst, jetzt nicht ich irgendwo habe mir das ausgedacht, sondern es schreibt. Sozusagen, das sagt ja auch die Gilbert wunderschön, Elizabeth Gilbert, dass es eben nicht he or she is a genius, sondern sozusagen in dem Moment ist der Genius zu dir gekommen. Mhm. Also es schreibt durch dich oder es entsteht, oder diesen Moment suche ich eben auch in der Schauspielerei, in dem es geschieht. Und das Paradoxe daran ist aber, dass das nicht dann passiert, wenn ich lässig, unvorbereitet an Set gehe und sage, ach, schauen wir mal, wie die Szene ist, ich habe mir null überlegt, aber gucken wir mal, vielleicht wird es total lässig und es passiert alles. Dann passiert gar nichts. Sondern dann ist man nur am Kämpfen mit dem Text, mit diesem und jenem. Wenn ich super gut vorbereitet habe, mir genau überlegt habe, was sagst du da, welcher Moment ist das, was passiert da in ihr, was ist vorher passiert und so weiter, dann kann ich sozusagen am allerbesten tatsächlich loslassen, weil ich weiß alles und ich muss jetzt eigentlich nichts mehr tun. Und das ist dieses Paradox an sozusagen, es ist jetzt nicht 100%, aber sozusagen an Schärfe der Vorbereitung, an Wollen, natürlich auch an es gut hinkriegen wollen und dann gleichzeitig sozusagen den Moment der Gnade vielleicht eher erleben können, weil man dem sozusagen den Raum bereitet hat. Also deshalb will ich immer sagen, es geht darum, diese beiden Anteile, ich weiß jetzt nicht, ob es ein gutes Beispiel war, aber in Gleichklang zu bringen, in Ausklang. Nein, Ausklang, Einklang.
Einklang.
Ausklang, Einklang und tschüss. Sag mal, wie lange reden wir denn noch?
Es wird immer schlimmer. Wir sind bei Frauen. Wir gehen einmal kurz zu meiner Lieblingsrubrik in dieser Sendung. Mhm. Die Männerfragen.
Die Männerfragen.
Und ich fange mal an mit dem, glaube ich, wichtigsten Mann in deinem Leben.
Aha.
Hallo Mami, hier ist dein absoluter Lieblingssohn, unbestritten. die liebe Ildiko hat mich gebeten, dir eine Männerfrage zu stellen.
Ich bin mal gespannt.
Jetzt weiß ich nicht so genau, was eine Männerfrage ist. Ich meine, ich kenne einige Herrenwitze, gepflegte Herrenwitze. aber Männerfragen... Da dachte ich mir, vielleicht kannst du mir mal erklären, was für dich ein echter, cooler Mann ist. Also was für eine Form von Männlichkeit du attraktiv findest, oder was sozusagen gerade auch natürlich im Zusammenhang mit deiner ganzen Arbeit für die Frauenbewegung und für eine neue Form von Feminismus, was die Männer da noch beitragen können. Was ist ein Mann, ein toller Mann, ein guter Mann im 21. Jahrhundert? Oder auch darüber hinaus. Das würde mich sehr interessieren. Und damit lasse ich dich und Ildiko jetzt alleine. Ciao, Mama.
Wie süß.
Süß.
Ach, mein Sohn. Ja, spannende Frage. Und nicht umsonst von einem jungen Mann gestellt, weil ich glaube schon, dass viele junge Männer sich schwer tun in ihrer Rolle, in der Gewissheit, genau wie er sagt, wie ist man denn eigentlich dann der richtige Mann? Wenn man irgendwie bei den Mädels merken sie, ja, wenn ich dann zu verständig oder soft bin, dann bin ich irgendwie der Beckenrandschwimmer und finde mich uncool. Jetzt muss ich sie schlecht behandeln, damit sie mich toll finden, aber dann bin ich doch eigentlich das Arschloch. Also diese grundsätzliche Verunsicherung, wie ist die Männerrolle? Und dann gibt es ja auch unterschiedliche gesellschaftliche Strömungen, jetzt auch von den Männervereinen, die wiederum sagen, hier und wo ist die richtige Männlichkeit, gibt es ja ganze Clubs auch, die diese, wie heißt dieser, ach, ich glaube auch Farid Bang, ist der nicht so einer, der auch dann so große Seminarhallen füllt und sagt, hier, wir müssen unsere Männlichkeit wiederfinden, die dann aber eben eine sehr eben wiederum zerstörerische Anteile hat. Ich glaube, jetzt sozusagen der feministische Blick, wenn man so will, auf Männlichkeit ist eben zu sagen, es ist hochgradig schwierig, dass Männlichkeit sich eben sehr oft immer noch mit einer sozusagen übergeordneten Rolle der Frau gegenüber definiert. Sehr oft wird Männlichkeit immer noch so verstanden, dass es eben dieses ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Macht als die Frau und auch über die Frau. Und das ist klar der Ansatz, wo man sagt, also ich denke, jede intelligente Frau vielleicht und jeder intelligente Mann hoffentlich sagt, dass so darf und muss Männlichkeit sich heute im 21. Jahrhundert eben nicht mehr definieren, dass sie in der Dominanz der Frau letztendlich sich ganz maßgeblich, also eigentlich als Zentrum das hat. Und insofern ist die Frage, ja, wie definiert sich denn dann Männlichkeit, wenn sie nicht heißt, ich bin, dominiere die Frau und ich kann ihr sagen, was sie zu tun hat, was sie darf, was sie nicht darf. Und das ist ja im Grunde eine Welt, man kann es ja auch gut verstehen, es ist ja so groß, so verunsichernd, wenn ich in eine Beziehung mich einlasse, mich in jemanden Menschen verliebe und so, wie angenehm ist es, theoretisch, ja, wenn ich mir vorstellen kann, ich kann dich kontrollieren. Ich kann sagen, Ildiko, du darfst jetzt nicht mehr rausgehen und du darfst auch niemanden mehr treffen. Und wenn, wirst du verpritscht und verprügelt und verdieses. Ich kann damit meine Ängste kontrollieren. Also die sozusagen, das ist ja auch beunruhigend, wenn ich die Weiblichkeit, auch die weibliche Sexualität sozusagen in ihrer Kraft wirklich zulasse und die Ehre. Weil, puh, weiß Gott, wo die dann hingeht. Also das wirklich auf einer gleichberechtigten Ebene zuzulassen, ist, glaube ich, nach wie vor für viele Männer anspruchsvoll.
Ein Wagnis.
Damit ist,
sind wir beim Lieblingsthema eines anderen Freundes von dir. Der Übergang ist perfekt. Dieser Freund hat nämlich einen weiten Bogen gespannt.
Oha.
Von Sexualität.
Sexualität.
Bis zum Nationalsozialismus. Und das kann nur einem gelingen.
Liebe Maria, du bist ein Mensch, der sehr, sehr offen über Körperlichkeit und Sexualität sprechen kann. Und ich habe mich erinnert an ein langes Gespräch mit meiner eigenen Mutter, als sie damals Die Flucht gesehen hat, einen Film, den wir gemeinsam gemacht haben. Und ich habe mit meiner Mutter ein langes Gespräch geführt, weil meine Mutter sich Bezug nahm auf einen Satz von dir in Der Flucht. Es ist die Stunde der Frauen. Und hat meine Mutter gesagt, Nico, es war im Dritten Reich für uns nie die Stunde der Frauen, hat sie Bezug genommen auf ihre eigene Entwicklung als Kind im Dritten Reich. Und wir haben lange, lange geredet, was Liebe, Sexualität und Körperlichkeit im Dritten Reich eigentlich bedeutet hat. Und meine Mutter hat gesagt, eigentlich sind wir damals geradezu antifeministisch erzogen worden im Dritten Reich. Und ich habe das Gespräch jetzt gerade wieder mit ihr geführt, sehr, sehr lange, weil sie 90 wurde und wir haben lange über ihre Prägungen aus dieser Zeit gesprochen. Und das wäre meine Frage oder meine beiden Fragen an dich. Einmal, warum du so offen über Liebe, Sexualität und Körperlichkeit mit anderen Menschen sprechen kannst, auch mit mir. Das hat mir oftmals sehr geholfen. Und ja, der große Zusammenhang zwischen Sexualität und Feminismus.
Das war der Nico, der süße Nico. Finde ich total süß. Eine super gute Idee auch von dir, Ildiko. Echt, das finde ich mit den Jungs da. Ich finde es total schön. Ich sag mal, die zwei Fragen war, also die zweite weiß ich noch, Feminismus und Sexualität, aber die erste.
Dein eigener offener Umgang im Gespräch.
Das war die zweite Frage. Was war die erste Frage?
Warum bist
noch?
Du so offen?
Was war das die erste Frage?
Die erste Frage, warum bist du so offen?
Das kann ich sagen. Ich habe das hat, glaube ich, auch mit meiner medizinisch-wissenschaftlichen Hintergrund zu tun. Ich habe immer schon eine wahnsinnige Neugier gehabt, Dinge im Detail zu verstehen und wollte quasi auch ein Stück weit auch Medizin studieren, damit ich weiß, wie ein Pups entsteht. Also ich will so auch innerkörperliche Vorgänge, das hat mich schon immer wahnsinnig interessiert und da ist es dann nicht mehr weit zur Sexualität, über die ich dann auch früh so keine. Meine Mutter hat immer auch relativ offen so darüber gesprochen und ja, also es hat bei mir, glaube ich, vor allem mit einer moralbefreiten Neugier zu tun.
Herrlich.
So. Und da glaube ich, deshalb rede ich gerne. Ich finde es ein super spannendes Thema. Und merke, wie wenig Leute da offen drüber sprechen.
Wenig.
Haben wir da schon mal sehr offen drüber gesprochen? Ganz früh auch gleich.
Mir fällt das, mir liegt das nicht so auf der Zunge, aber wenn ich animiert bin, halte ich dann auch nicht hinterm Werkzeug. Das ist so wohltuend, weil ja auch gerade in dem Bereich so wahnsinnig viel entweder gelogen wird oder nicht erzählt wird und man dann das vielleicht zum Thema Feminismus und Sexualität oder Emanzipation, man sich ja manchmal auch so allein auf weiter Flur fühlt mit bestimmten Weiblichkeitsthemen, zum Beispiel auch Menopause oder so, alles diese EGIT-Sachen, Menstruation, Sexualität, Menopause, was so, wo das nicht so leicht ist, ein Gegenüber zu finden, was einem sagt, ja, ist okay. Kenne ich oder ist normal, kommt vor. Und das kann, finde ich, erleichternd sein, auch auf dem Weg der Emanzipation, solche Themen aus dem Dunkel zu holen.
Ja, also und um deine zweite Frage zu beantworten, sozusagen Feminismus und Sexualität. Ich glaube, es ist ein gigantischer Irrtum zu denken, dass Feminismus gleichzusetzen ist mit den Unterschied der Geschlechter irgendwie wegdenken oder weginterpretieren wollen. Ich glaube, so wie wir ja auch von unserer Stiftung durchaus in Anlehnung an Gina Davis, die du vorhin erwähnt hast, sagen sozusagen nicht if she can see it, she can be it, sondern sichtbar heißt machbar. Also es geht darum, dass jeder seine Potenziale voll entfalten kann. Es geht, ich denke, im Feminismus nicht darum, sozusagen zu sagen, da gibt es keine Unterschiede. Im Gegenteil, es gibt Unterschiede. Ich bin jemand, der sehr
so
stark
sind, ne?
kostbar sind. Ja. Ich weiß, dass ich als kleines Mädchen schon, und das ist etwas, was ich durchgezogen hat. Ich weiß, mit 2 Jahren gab es mal erzählt meine Mutter immer, ich erinnere mich nicht daran, aber sie sagt, da war eben irgendein ein Waschmaschinenmechaniker, Monteur da irgendwie und der kniete da vor der Waschmaschine und ich ging von hinten und umarmte ihn von hinten und der war so vollkommen konsterniert, was will die denn? Ich habe immer schon so ein Ding gehabt mit dem männlichen Rücken. Also ich finde, so ein Männerrücken, das ist dieses kraftvolle, auch natürlich eine Kraft, eine Stabilität ausstrahlen, aber es ist so ein urmännliches Signal, wenn man so will, für mich schon ganz früh gewesen. Also ich finde, Männlichkeit und sozusagen auch den Körper des Männlichen unglaublich anziehend. Also und ich wäre ja blöd, wenn ich sagen würde, ich finde, das ist genauso gleich wie bei mir oder so. Also ich finde, auf der Ebene finde ich, wie gesagt, also ist es absurd, diese Unterschiede wegdenken zu wollen, weil sie so attraktiv sind. Und was macht jetzt, um auf die Frage meines Sohnes zurückzukommen, einen tollen Mann aus, ist natürlich einer, der auf der einen Seite, wie ich vorher sprach, natürlich diese Kraft, auch durchaus eine physische Kraft, eine körperliche Kraft durchaus hat, aber eben auch seine weiblichen Anteile zulässt. Ich glaube, dass wir natürlich den Männern auch unglaublich Unrecht tun, indem wir natürlich von früh den Jungs klar machen, hör auf zu heulen, sei nicht eine Sissi, mein Gott, du wirfst ja wie ein Mädchen, du heulst wie ein Mädchen. Also es wird ganz früh gesagt, ja. Mädchenhaft sein ist das Schlimmste. Das ist peinlich klein, das ist offensichtlich weniger wert als Mann sein. Das wird ganz früh, geben wir das unseren Jungs mit und unseren Mädchen auch. Und ganz früh gibt es Beobachtungen an Kinderspielplätzen, wie wir die Jungs hochklettern lassen aufs Gerüst und beim Mädchen sagen, Vorsicht, Vorsicht, ja, ja. Vorsicht, Schnecki, Täubchen, bleib unten und so. Wir teilen von Anfang an, tun wir das unterschiedlich belegen. Und ich glaube, das ist genau, also auf eine Weise durchaus traumatisierend auch für Männer, dass sie eben ihre Zerbrechlichkeit, ihre Verletzlichkeit und auch die Empathie, die wir ihnen absprechen, dass sie das sozusagen eher runterfahren müssen, um ein Mann zu sein. Ja. Und sei ein Mann, das ist wirklich ein Ausdruck.
Auch eine Überforderung und Begrenzung natürlich.
Genauso auch, ne? Für die Männer. Es ist eine Begrenzung auch für die Männer.
Das empfinde ich auch. Es kippt leider übrigens gerade so ein bisschen, empfinde ich, als Jungsmutter von zwei Söhne habe ich. Mittlerweile ist nämlich das Weibliche das Angesagte. Und wenn du zwei robuste Kerle hast und die kommen in den Sandkasten, dann wirst du angeschaut, als wärst du mit zwei unerzogenen Kampfhunden da. Also das Männliche ist gerade überhaupt nicht angesagt im Kindergarten oder in der Schule. Ich weiß nicht, ob es das Männliche ist.
Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, es geht ja wie um einen Umgang mit Aggression. Mhm. Und Wut, Aggression ist ja nichts anderes erstmal als eine Selbstbehauptung. Es ist ein Schutz auf der einen Seite und auch eine Form von Selbstbehauptung. Und ich glaube, ich erlebe das in Schauspielkursen, weiß ich, wo eben Situationen, wo Frauen wütend spielen sollten. Und dann ist es ganz interessant, dass also wir dann dazu neigen, entweder in etwas schreiend Hysterisches oder in was Weinerliches zu gehen, was Verzweifeltes. Und mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich in einer amerikanischen Serie, ich glaube, es war von Shonda Rhimes, Scandal, da standen sich plötzlich zwei hochgradig weibliche Frauen gegenüber, aber die haben sich auf Augenhöhe, die haben nicht geschrien, die haben nicht gekreischt, die haben sich so, aber auf einer Augenhöhe und einer Kraft und Stärke gekämpft, wo ich dachte, bam, das ist kraftvoll. Und ich glaube, es geht darum, wie lernen wir, wie bringen wir es den Jungs, aber hoffentlich auch den Mädchen bei, sozusagen mit ihrer Kraft und auch ihrer Wut umzugehen, ihrer Aggression. Ja. Und da geht es darum, sozusagen die traditionellen Rollenbilder von, ja, hier, und du hau ihm ruhig drauf und hol dir das Ding und so weiter, aber Isabella, das tut man doch nicht. Man schlägt doch der Anni nicht auf den Kopf, wenn man die Schaufel gerne hätte. Also wir machen da so frühe Unterschiede. Ja, das ist stimmt. Interessant, dass du als Jungsmutter sagst, das gesamte Männliche ist nicht mehr in. Das, glaube ich, die Beobachtung würde ich, mag sein, das ist deine Beobachtung. Ich beobachte mit Sorge, dass es eben immer mehr Gruppierungen gibt, wie eine Vereinigung von den Incel, den Involuntary Celibatories, also den unfreiwillig.
Englisch klappt auch nicht so gut, ne?
Nee, ne? Gar nichts, heute klappt gar nichts, du. Den unfreiwillig Single-Männern, die sozusagen voller Wut darüber sind, dass sie keine Frau, also das ist doch ihr Recht, eine Frau abzukriegen. Mhm. Oder eben diese ganzen Männervereine oder jetzt auch, ich meine, hier gerade am Reichstag gestürmt wurde, dann war ja auch bei dieser einen Demo war ja auch wieder ein Herr von der NPD, der dann auf eine Polizistin deutete und sagte, und das darf es eben nicht geben, dass sie Leben nehmen, sondern Frauen sollen Leben geben und nicht mehr. Also die Tendenzen, uns Frauen wieder dorthin zu schieben, in diese Ecke der Frau, die eben verletzbar und sie soll Leben geben und sie soll zu Hause, sie soll die Küche und so weiter, soll aber bitte nicht in den öffentlichen Raum. Die sehe ich als extrem stark an. Also ich sehe nicht die Gefahr, dass Jungs, ich höre das schon auch, dass sie sagen, ja, die armen Jungs, die haben nur Lehrerinnen, wie sollen die denn zu ihrer Männlichkeit finden? Also die Sorge ist bei mir nicht so groß. Ich habe, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Luisa Neubauer ist ja diese unsere sozusagen Greta Thunberg, die sich für Fridays for Future einsetzt. Und das ist total spannend, wie die auf Social Media als Frau fertig gemacht wird. Und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit ihren männlichen Mitstreitern, weil diese Form von Hass, die sie abbekommt, ist immer auch ein sexualisierter Hass. Es ist immer, dich sollte man mal anständig durch und so weiter. Ja. Und du siehst wirklich schlecht und so weiter aus. Und das ist wiederum eine Tendenz, die ganz klar zu erkennen ist, uns Frauen aus dem öffentlichen Raum wieder wegzudrängen. Und natürlich, welche Frau setzt sich dem aus? Wenn ich eine junge Aktivistin wäre und Fridays for Future und ich kriege diese Form von Bedrohung und von sexualisierter Drohung von sexualisierter Gewalt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich sage, das tue ich mir nicht an. Dann sollen das andere machen, das tue ich mir nicht an. Und natürlich wirkt das. Und gerade die sozialen Medien sind da extrem anfällig für uns Frauen. Also viele, oder schau dir, gut, ich könnte Stunden reden.
Ja, aber also zu Recht, weil, aber dir muss sich doch der Magen umdrehen bei deiner eigenen Studie, die du ja gemacht hast über die Selbstinszenierung von Frauen, die das freiwillig tun, die sich genau freiwillig in diese Ecke von Beauty, Basteln, Gärtnern, lange Beine, blonde Haare stellen. Und das in einem Raum, wo alles möglich ist. Du hast selber viel darüber gesprochen. Das ist doch schrecklich, dass Frauen diese Chance in diesem Fall dann auch noch nicht mal nutzen, sondern sich selbst genau dahin begeben, wo dieser Pöbel sie am liebsten sieht.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Und da scheint eben der Druck, der über Social Media und eben eine bestimmte Ästhetik, die man da erfüllen muss. Und eben gerade, wir sprachen eingangs ja über die Verunsicherung in der Pubertät. Wo muss ich und wie muss ich aussehen? Wie sollte ich sein? Und als Mädchen, um angenommen und so weiter zu sein. Und da sind eben Rollenvorbilder so wichtig. Und wenn die Rollenvorbilder diese sind, die man maßgeblich auf Instagram findet und das eben irgendwelche dünnen, langbeinigen, blonden und so weiter sind, die die meisten Klicks haben, die eben natürlich auch die großen Werbeverträge kriegen und damit sich auch sehr viel mehr leisten können. Klar, Gucci und Prada wollen bei ihr irgendwie eine Werbung platzieren und nicht bei der, die zeigt, ich zeige euch jetzt mal, wie ich eine kleine Rakete bastle oder wie ich ein Problem löse, sondern sobald sich dann Mädchen versuchen rauszubewegen aus diesem Raum, in dem sie akzeptiert sind, nämlich sagen, hey, ich erkläre euch heute mal was über Politik, ich habe eine Meinung zu etwas oder ich mache mal was anderes, kriegen sie einen unglaublich auf den Deckel. Weil
oder wenig Aufmerksamkeit. Entweder auf den Deckel oder
wenig Aufmerksamkeit oder absolut. Oder eben Hate.
Ja.
Und auch genauso natürlich von Mädchen. Ne? Also das Korrektiv sind nicht nur böse Männer, sondern das Korrektiv ist der Korridor, in dem Mädchen heute sich sozusagen entfalten können, ist auf eine Weise, ist die Chance noch nie so groß gewesen, aber in den sozialen Medien so schmal wie noch nie
zuvor.
Ja,
du hast das ja sehr schön auch gesagt, dass wir konnten wenigstens noch Popper, Punker oder wir Streber werden. Da gab's noch, wir hatten dann doch noch mehr Wahlmöglichkeiten, aber durch dieses enorme Maß an Öffentlichkeit und jeder kann es sehen, was erfolgreich ist, ist der Korridor entsetzlich schmal
geworden. Wahnsinnig schmal geworden. So erstaunlich, gell? Alles ist möglich.
Alles ist möglich.
Und der Korridor ist, wie du sagtest, ist lange Haare, schlank, sehr, also hübsch. Welches Mädel hat heute noch kurze Haare? Ja. Apropos Punker, da gab's halt die mit grün, grau und oben hier rasiert in Irokesen. Also diese, auch sich dann ganz anders zu finden, das gibt's kaum mehr. Also der Druck ist enorm groß geworden, da in ein bestimmtes Schema zu passen.
Das ist schrecklich, oder? Ich finde, das mit anzusehen, ist.
Das ist traurig.
Unheimlich.
Das ist absolut traurig. Und es gibt aber sehr, sehr ermutigende Beispiele von jungen Frauen, die was ganz anderes machen und die das alles durchbrechen. Nicht ganz so sichtbar und mit sehr viel weniger Followern, aber es gibt die.
Und es gibt ja auch uns ältere Damen, die auf ihre Weise versuchen.
Ist es soweit, oder? Dass wir ältere Damen sind.
Ja, wir sind ältere Damen. Zum Thema Alter komme ich gleich. Zum Thema Alter. Ich möchte aber jetzt noch einen Mann.
Du bist mein Mitbringsel. Nein.
Das Gastgeschenk kommt auch sehr bald. Ich möchte aber jetzt noch einen Mann zu Wort kommen lassen. Ein großer Romantiker.
Noch ein Mann.
Der dir eine wunderschöne Frage stellt. Und es ist auch wieder ein sehr intellektueller Mann, der dir wohlwollend verbunden ist.
Liebe Maria, hier spricht Giovanni. Weißt du eigentlich noch, wo und wie wir uns kennengelernt haben? Ich weiß es genau. Es war vor 28 Jahren bei einem gesetzten Essen. Ich saß an deinem Tisch. Und der große Spaß für dich an diesem Abend war, mir fast alles rüberzuschieben, was auf deinem Teller lag. Und ich habe, das spricht sehr gegen mich, auch fast alles aufgegessen. Man hört, wir kennen uns schon ziemlich lange und deshalb traue ich mir jetzt, dir eine Frage zu stellen, die ich dir nie gestellt habe. Aber wir sind ja auch in einem besonderen Podcast, dem Podcast von Ildiko von Kürti. Glaubst du, dass bei einer beginnenden Liebesbeziehung es wichtiger ist, dem Impuls, dem großen emotionalen Impuls zu folgen? Auch wenn der Verstand einem sagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Geschichte nicht gut ausgehen wird. Oder ist es besser, die Impulskontrolle zu aktivieren, weil man die Gefahren so deutlich vor Augen hat? Da staunst du wahrscheinlich jetzt und ich hoffe, ich habe dich nicht sprachlos gemacht. Alles Liebe, Giovanni.
Ja, eine sehr charmante Frage.
Eine romantische Frage.
Eine romantische Frage. Und natürlich schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Und wiederum als Schauspielerin sehne ich mich natürlich nach dem ungelösten Impuls, der geschieht. Und ich sehne mich natürlich nach dem Zustand, weil ich sicherlich eher jemand bin, der rationalisiert, auch eher kontrolliert, ja auch tatsächlich bin. Sehne ich mich nach dem Zustand des Kontrollverlusts, dass die Gefühle überhand nehmen und ein total. Gleichzeitig ist ja der Zustand auch schrecklich. Man kann nichts mehr tun. Man starrt nur noch auf sein Handy oder sitzt am Telefon und ist vollkommen für diese Welt eigentlich verloren. Und insofern schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Die Sehnsucht ist riesig nach dem sich verlieren und dem Impuls, wie Giovanni sagt, einfach folgend und sich kopflos in etwas fallen lassen und gleichzeitig, und da ist man ja dann auch älter geworden, wird man auch in allem vorsichtiger und schaut nochmal genauer und so. Also es ist beides.
Wirst du vorsichtiger tatsächlich mit dem Älterwerden oder entdeckst du auch Bereiche, wo du viel mutiger geworden bist, wo dir...
Also sagen wir, nach außen bin ich sehr viel mutiger geworden. Ich habe mir sehr schwer getan, mir bestimmte Dinge zuzutrauen. Ich habe ja sehr schwer jetzt, spät eine eigene Firma, eine Produktionsfirma gegründet. Ich habe relativ spät die Stiftung begonnen. Ich habe mir vieles nicht zugetraut und habe dann immer mit Staunen junge Männer gesehen, die so mit 25, 30 den Film nicht nur inszeniert, sondern auch gleich produziert und raus. Und ich dachte, wo ich dann dachte, Maria, wieso kriegst du den Arsch nicht hoch? Ich habe mich nicht getraut. Ich hatte zu sehr Angst davor, dass vielleicht nicht gut wird oder ich scheitere und so. Also die Bereitschaft zu scheitern und der Mut zu scheitern, das hat bei mir mich unglaublich, also die Angst davor zu scheitern, die Angst damit nicht umgehen zu können oder so, das hat mich sehr gebremst. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was ich immer wieder höre, dass wir Frauen mehr Angst haben zu scheitern, dass wir mehr uns perfektionistisch und versuchen, es richtig und so weiter zu machen. Also ja, ich bin mutiger geworden. Ich bin auf jeden Fall mutiger geworden. Ich glaube, in emotionalen Dingen, kann ich jetzt nicht sagen, ob ich da mutiger geworden bin. Vielleicht, das war es jetzt nicht. Da müsstet ihr jetzt noch Dinge...
Nee, bloß nicht nachdenken.
Oder was kommt denn dann dabei raus?
Weil ich empfinde
es
als...
Wie ist denn das bei dir? Ja, ich überlege gerade... Wie wirfst du dich oder wirfst dich nicht oder wirfst dich schon? Oder?
Ich mache mir ja viel Gedanken über das Leben, das jetzt so allmählich in die Jahre kommt und über die...
Ich werde nie vergessen, dass du mir gesagt hast, da du 50 wurdest, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Das Leben ist doch eigentlich zu Ende.
Ja.
Da bin ich schier am Telefon rückwärts vom Hörer umgefallen. Und ich habe dir dann gesagt, wie bitte? Ich habe das Gefühl, mehr denn je, es fängt doch jetzt gerade erst so richtig an, Spaß zu machen. Was natürlich auch nur ein Teil der Wahrheit ist. Aber ich finde gerade die Zeit, gut, du hast noch kleinere Kinder, aber meine Kinder sind ja nun schon ein Weilchen aus dem Haus und die Energie, die dann frei wird und die Möglichkeiten, die wir haben und mit den Erfahrungen und der Freiheit eben, nicht mehr die Kinder an der Backe zu haben, das finde ich schon ziemlich sensationell. Also es ist für mich just das Gegenteil von das Leben ist zu Ende. Das ist interessant, du musst mir mal genau erklären, wie du überhaupt darauf kommen konntest. Natürlich ist das Leben der Fruchtbarkeit zu Ende, das Leben als knackiges, scharfes Ding. Das würde ich sagen, ist damit ohne Frage zu Ende. Aber die Frage ist, warum ist dann alles andere auch gleich zu Ende? Also mich würde es total interessieren, wie du im Kern auf diese Aussage kamst.
Das war tatsächlich so. Das hat sich wieder geändert, aber ich war da in einem tiefen Tal des wirklich des Gefühls, was kommt da jetzt noch? Und die große Angst, die mich immer noch manchmal beschleicht, ich weiß nicht, du scheinst sie nicht zu haben, aber in dunklen Stunden habe ich manchmal die Angst, dass der bessere Teil meines Lebens hinter mir liegt. Kennst du diese Angst?
Also was, sag mal genauer, der bessere Teil deines Lebens?
Dass das Beste meines Lebens hinter mir liegt, nämlich das, was jung, knackig, schön, das meine ich nicht in erster Linie, sondern das Aufbauen, das Suchen, die erste Liebe, der erste Job, die erste Gehaltserhöhung, der erste Film vielleicht, in dem man mitspielt, das erste Mal auf der Bühne stehen, Kinder großziehen, jetzt muss ich sie loslassen. Die Phase jetzt hat einfach auch viel mit Abschied zu tun. Und diese Abschiede werden ja immer mehr, ob man will oder nicht. Dem muss man sozusagen ins Auge sehen. Das ist einmal körperlich, aber es sind auch die Eltern, die gehen werden. Bei mir sind sie lang gegangen. Die ersten sehr üblen Diagnosen, die im Freundeskreis einschlagen. Also dem gegenüber eine Haltung zu gewinnen.
Ja, aber hattest du das Gefühl, dass es nichts Erstes mehr geben wird? Jenseits von der ersten Krebsdiagnose, sage ich mal.
Ja, oder der schönen erste Darmspiegelung. Das sind dann so Sachen, die Premieren,
die anstehen. Und dass es nichts Erstes mehr gibt, was sich, oder ist
in der Phase, von der du sprichst, die jetzt 2 Jahre her ist, hatte ich wirklich das Gefühl, da kommt nichts mehr. Ich hatte keine Idee für mich und war sehr verzweifelt, weil ich eben auch noch gebundener war durch kleinere Kinder. Also die Energie, von der du sprichst, die sich bei dir total jetzt entfalten kann, das kommt bei mir jetzt und es fängt bei mir ja erst an. Ich bin ja noch sehr eingebunden familiär. Da war ich wirklich auf dem Tiefpunkt. Aber trotzdem würde mich interessieren, bei all der Energie, die du ja Gott sei Dank spürst und du bist jetzt Produzentin, du machst deine ersten ganz eigenen Sachen, all die Rollen füllst du jetzt aus. Wie wappnest du dich gegen das, was kommt? Nämlich eben auch das Loslassen von Dingen, Menschen, Beziehungen, die einem liebgewonnen sind, die aber gehen werden.
Ich glaube gar nicht, dass man sich wappnen kann. Ich habe gerade heute mit auch einer Freundin gesprochen, wo der Vater eben so eine sehr akute Demenz wirklich von, man kann wirklich fast sagen, von heute auf morgen eben niemand mehr erkennt und auch nicht mehr stehen. Also, und diese Dinge sind ohne Frage, diese Form von Abschiede sind die, die wir jetzt in unserem Alter ganz massiv haben, ne? Und auch ersten gesundheitlichen echten Probleme kommen. Und es ist ohne Frage so, dass ich finde, gerade mit dieser Zahl 50 so ein sehr viel stärkeres Bewusstsein ob meiner Endlichkeit eingesetzt hat. Also diese sehr klare Wissen, ich bin endlich, ich werde sterben und dann auch meine Mutter angucke und denke, sie wird sterben und in gar nicht so allzu weiter Zukunft. Hoffentlich noch lange, lange, aber eben dieses Bewusstsein, und das hat man nicht als junger Mensch, das ist ja auch faszinierend, wie wir das so ausblenden können. Das ist alles endlos. Und ich ertappe mich natürlich dabei zu denken, mein Gott, es war ein wahnsinnig schöner Sommer, jetzt ist der schon wieder vorbei. Und dann habe ich ihn wirklich genossen genug? Wie viele habe ich davon noch? Also diese Gedanken, die man sonst immer nur von den Älteren gehört hat, die beschleichen mich schon, aber manches wird doch dadurch ohne Frage noch kostbarer, ohne Frage noch genauer. Und natürlich ist das, ist es etwas zwischen diesem Bewusstsein, es ist endlich, was stärker wird und auch der Körper, der sich ja auch hin entwickelt in wirklich einen Zustand, wo man dachte, oh Gott, in den will ich nie, da will ich nie hin. Aber es ist einfach so, wie es ist. Und gleichzeitig, wie wir eingangs sagten, dieses Fokussieren auf und all das kann ich genau jetzt machen. All das, zu dem bin ich genau jetzt fähig. Habe ich jetzt die Kraft, habe ich jetzt die Zeit. Und eben nicht zu verzweifeln daran, dass irgendwie der Hintern anfängt zu hängen oder irgendwie ich könnte auch verzweifeln daran. Und das finde ich übrigens einen wirklichen Schmerz, wie sich die Kinder Stück für Stück einfach entfernen in ihr eigenes Leben. Das ist ein großer Schmerz.
Ja.
immer wieder und dann ist es wieder ein großes Glück und dann ist man wieder stolz und dann ist man wieder frei und dann ist man aber wieder tief traurig. Und so, aber so süß war es doch, damit die mich gebraucht haben. Und dann ist es auch wieder befreiend. Also es ist, ich finde, wie alles im Leben hat es diese zwei Seiten und wir tun sicher gut daran, uns auf die Seite zu fokussieren, in der eben etwas geht und nicht in der Ecke zu verzweifeln, wo wir nur sagen, ach du Scheiße, jetzt geht das nicht mehr oder jetzt fange ich an hier oder jetzt fallen mir hier die Haare aus oder jetzt so. Das macht ja wenig Sinn.
Damit sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, nämlich dahin schauen, was geht oder auch was noch geht.
Genau, zunehmend, keine Frage, zunehmend dann auch, was noch geht.
Ist das dein Rezept für Zuversicht?
Ich glaube, ich bin rezeptbefreit.
Wie machst du Mut? Krise. Wie hast du mir Mut gemacht in der Situation, in der ich mich befand?
Ich weiß nicht, ob ich rücklings vom Telefon gefallen bin, dir das Mut gemacht hat. Wo ich nur dachte, wow, wie kommt sie denn darauf? Ich habe dir, ich erinnere mich, ich habe dann eben tatsächlich gesagt, um Gottes Willen, jetzt besser wie jetzt, also mehr Energie wie jetzt haben wir doch gar nicht, mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten als in der heutigen Welt. Und vielleicht ist es, und das, was unabänderlich ist, auch zunehmend mit Humor nehmen und fast auch mit so einem liebevollen Auge. Ich weiß, wie ich bei meiner Großmutter, die kam mal aus dem Bad und da habe ich sie zum ersten Mal als kleines Mädchen so bewusst nackt gesehen und hat dann laut gerufen, Mama, schau mal, der große Mutti ist der Busen runtergefallen. Und der Busen, es war klar, der ist runtergefallen. Und all diese Dinge, die können wir, und dann sieht man dann manchmal eben hier und da und dort. Und dann gleichzeitig fühlt mich das dann auch neben dem. Das ist ja so lustig, wenn man etwas sieht, finde ich, am Körper irgendwie, man macht Yoga und der Arm dreht sich und man denkt, was ist das denn hier? Und dann ist der erste Gedanke immer, muss ein bisschen mehr Fitness machen, dann kriege ich das wieder weg. Also dieses Gefühl, I'll fix it. Oder, muss ich noch 10 Liegestützen machen und dann, angenommen, ich könnte das, ich kann das gar nicht. Aber, und dann setzt bei mir zunehmend ein dieses,
das bleibt jetzt so.
Das bleibt und das wird mehr. Und da gibt es auch eine Zärtlichkeit. Da gibt es eine aufrichtige Zärtlichkeit dafür, über meine Endlichkeit und auch meine Verbindung. Deshalb erzählte ich das mit meiner Großmutter, meiner Mutter. Es verbindet mich auch in diese Generation und in dieses natürlich, wir kommen und wir gehen. Es hat auch es hat auch was Versöhnliches. Also ich habe dann durchaus Momente von großer Zärtlichkeit diesen Veränderungen gegenüber. Und das ist dann sehr versöhnlich. Also kein Rezept. Humor und Zärtlichkeit vielleicht.
Das ist ein wunderbares, ich möchte nicht sagen Schlusswort, denn das Wichtigste fehlt ja noch, dein Geschenk. Aber ich möchte es trotzdem einmal festhalten, diese Zärtlichkeit dem verschrumpelnden Körper gegenüber und auch der all dem, was er vielleicht nicht mehr so gut kann, das finde ich ein ganz wichtiges und schönes und lehrreiches Wort, was du gesagt hast, weil das dieses Wohlwollen, mit dem man diesen Körper und auch den Geist und überhaupt sich selbst betrachtet, man funktioniert schon so lange so gut. Und wir begleiten uns, wir haben Kinder gekriegt, warum soll mein Bauch jetzt noch so aussehen, als wäre da nichts passiert?
Ja,
und das erfüllt mich auch manchmal.
Ja, schön.
Ich kenne das
auch manchmal, wenn ich auf den Berg gehe und so. Und ja, da sind natürlich die Beine nicht mehr so doll, wie sie mal irgendwie mit 20 waren. Aber da habe ich so eine große Zärtlichkeit für meine Beine, dass die mich da hochgetragen haben. Und schon so lange auf alle Berge und Gipfel. Und ich denke, ihr seid großartig.
Und durch die Täler haben sie mich getragen.
Und durch die Täler.
Ja.
Absolut. Jetzt sehr hier ist mein schön. Geschenk.
Ein Hoch auf deine Beine, Maria, und jetzt dein Geschenk.
siehst du, habe ich hier das mitgenommen. Ja, das ist natürlich, wir haben natürlich diesen Aspekt vollkommen unterbeleuchtet. Das ist ja mein Pharma-Aspekt.
Oh ja.
Stellvertretend.
Stellvertretend was du mir hier
zwei
überreinst.
Eier von meinen Hühnern. Aber du stell dir vor, das sind jetzt zwei Eier.
Stell dir vor, das sind Eier. Selbstgelegte Eier von deinen
Hühnern. Selbstgelegte Eier von meinen Hühnern. Wir sind eben nur zwei geworden. Du musst wissen, dass wir unter starkem Druck sind. Nicht nur vom Fuchs, der mir einige Hühner geholt hat, sondern auch gleich noch der Marder. Und der Marder hat jetzt kürzlich tagsüber, was sehr ungewöhnlich ist, offensichtlich, weil der war schrecklich angeknabbert, meinen stolzen Hahn geholt. Oh, wunderschön, der Elko, eigentlich Elke, aber Elke wurde dann zu einem Hahn, also heißt, hieß das hier Elko. Und tatsächlich der stolze Hahn, der jetzt seit 3,5 Jahren da kriegt, hat der irgendwie tagsüber so ganz böse wirklich angeknabbert. Und zwischendrin eben bei Starkregen kommt der Fuchs, der ist schlau. Und genau.
Umso mehr schätze ich dieses Gastgeschenk wirklich sehr. Sie werden gleich in die Pfanne gehauen.
Unbedingt, du wirst sehen, sie schmecken hervorragend.
Ich danke dir sehr. Was ich mitnehme, sind deine Eier und
passt doch, oder?
Den wirklich schönen Satz der Zärtlichkeit, des Wohlwollens für uns selbst.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne. Vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.